Lieber Vater in dem Himmel, habe Lobpreis und Dank für diesen Sabbattag, habe Dank für die Gemeinschaft, die wir schon pflegen durften in der ersten Stunde. Danke, dass wir uns hier in Frieden und Freiheit verleben dürfen, dass wir keine Katastrophen in unserem Land haben, keine Not und dass wir doch unseren Glauben frei ausleben dürfen. Und so lasst uns auch nun wieder in Andacht zu dir kommen, um die Predigt zu hören. Wir laden dich ein, komm mit deinem Geist in unsere Mitte, erfülle du uns mit deinem Wort, was Volker zu uns sprechen wird, sodass wir doch Kraft schöpfen mögen für den Alltag, für das, was wir anderen Menschen weiterzugeben haben. Danke, dass du uns liebst und dass wir diese Liebe weitergeben können. Amen.
So, hallo ihr Lieben. Endlich mal wieder da. Ja, das hat im letzten Viertel irgendwie passten die Termine nicht übereinander. Da, wo ich schon Termine hatte, da war bei dem Dario was frei und andersrum eben halt, wo bei mir was frei war, da passte das nicht. Ja, kennt ihr moderne Schimpfwörter? Also früher hat man ja dem anderen immer so böse Sachen gesagt, ne? Da war der immer direkt beleidigt. Das macht man heute nicht mehr. Heute sagt man dem anderen Schimpfwort so hintenrum. Ja? So, wenn ihr zum Beispiel einen, ja, der so vielleicht 20, 22 ist, wenn ihr dem was Böses sagen wollt, dann sagt er dem, du bei Mama Wohner. Ne? Du bei Mama Wohner. Ja? Ich meine, klar, wenn wir uns Männer treffen wollen, dann sagt man, du Frauenversteher, ne? Dann ist er dann auch ganz schlimm, ne? Ja. Ich komme mir heute so ein bisschen vor, sagen wir mal, so wie so ein Beckenrandschwimmer. Ja, kennt ihr das, ne? Die schwimmen immer so ganz am Rand, da kann ich aber sofort, ne? Weil das Thema heute, das ist schon ein ziemlich heftiges Thema. Und ich hoffe, ich schwimme nicht zu weit raus und ich hoffe, ich ertrinke nicht. So ein bisschen inspiriert durch die Lektion, die wir dieses Viertel haben, habe ich mich mal dem Thema Sünde gewidmet. Ich habe also sehr viel gelesen, auch im Internet sehr viel recherchiert, der Bibel sehr viel geguckt und habe das Thema Sünde mal so richtig aufgearbeitet. Zum einen erstmal für mich selber und zum anderen eben halt ist dann diese Predigt daraus gekommen. Und ich habe es im Endeffekt genannt, die sieben Stufen der Sünde. Die sieben Stufen der Sünde. Die erste Stufe heißt, erkennen, was Sünde ist. Und da hilft uns definitiv die Bibel und sie sagt in Micha, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Recht zu tun, Liebe üben und in Demut vor Gott wandeln. Den Text kennen wir alle. Und das könnte ein Motto für unser Leben sein. Dass wir sagen, wir wollen wir wollen Recht tun, wir wollen also niemanden irgendwie übers Ohr hauen oder sonst irgendwas. Wir wollen Liebe üben. Das, was Jesus uns auch gesagt hat, auch die Feindesliebe, also nicht nur die, die wir ganz doll mögen, dass wir die lieben, sondern dass wir alle lieben. Und in Demut vor Gott wandeln. In Johannes steht, jeder, der die Sünde tut, und meine Bibel, die geht nach der Einheitsübersetzung, die hat da so einen kleinen Quervermerk, und die sagt, nicht jeder, der die Sünde tut, sondern jeder, der die Liebe, der die Sünde tagtäglich praktiziert. Ja, also nicht so aus Versehen einmal gesündigt, sondern jemand, der wirklich tagtäglich Kontakt zur Sünde hat. Ja, der tut Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. So steht es in Johannes. Das heißt also, wer die Gebote, wer die Gesetze, die in der Bibel stehen, wer die übertritt, der sündigt. Da ist so ganz einfach, oder? Ich meine, ihr wisst ja, was ich vom Beruf bin, Fahrlehrer. Ja, das heißt, ich muss meinen Schülern beibringen, halt dich an das Straßenverkehrsgesetz. Hältst du dich dran, passiert nichts. Richtig? So. Wer ist heute Morgen hier hingefahren mit dem Auto? Wer hat sich an die 50 gehalten? Wer hat sich an die 51 gehalten? Naja, wir wollen es ja gar nicht wissen, ja? Aber ihr seht, wie leicht ist das passiert. Und wie ist das? Ich habe jetzt erst wieder mit jemandem gesprochen. Richtig fürchterlich auf. Warum blitzen die in der 30er-Zone? Meine Frage war, und wie schnell warst du? Weil wenn ich 30 fahre, kriege ich das gar nicht mit, dass ich geblitzt werde, weil ich halte mich ja da dran. Ja, 55. Ich sage, wie kannst du denn 55 in der 30er-Zone fahren? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, und nach Samstag erwischt. Ja, ich schlage dann in meinem Buch nach, 80 Euro und ein Punkt. Ja, dann ging das Gesicht so runter. Ja, ich sage, aber bist du 56 gefahren, dann kommen 150 Euro, 3 Punkte und ein Monat. Nein, 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 das waren nur 55. Ja. Gesetz übertreten. Wir brauchen uns ja eigentlich nur an das Gesetz halten. Das, was wir irgendwann mal in der Fahrschule gelernt haben. Halten wir uns daran, passiert nicht. Parke ich nicht im Parkverbot, brauche ich keine Angst vor dem Knöllchen zu haben. Ist ganz einfach. Aber wir brauchen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir es schaffen, die Gebote und Gesetze Gottes zu halten. Wir werden immer wieder stolpern. Wir werden immer wieder fallen. Und wir werden immer wieder merken, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen, sündlos zu leben. Das direkt vorab. Und der Apostel Paulus schreibt den Römern, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde, die in mir wohnt. Heißt also im Endeffekt, sagt der Paulus uns hier, wir leben in einer sündigen Welt, wir leben mit der Sünde, die ist um uns rum, das ist halt so. Und wir entscheiden, inwieweit lassen wir die Sünde in unser Leben rein, inwieweit kann die Sünde in unser Leben reingreifen und uns da eben halt dann was Schlimmes zufügen. Ihr kennt ja auch im Internet den Herrn Wikipedia, ne? Kennt ihr den? Den kann man fragen, der weiß immer alles. Ne? Und den habe ich natürlich auch gefragt, sag mal Herr Wikipedia, was sagst du denn zum Thema Sünde? Und er sagt, Sünde bezeichnet vor allem im christlichen Verständnis den unvollkommenen Zustand des Menschen, der von Gott getrennt ist. Diese Trennung kam, der biblischen Erzählung zufolge, durch den Sündenfall zustande. Die Sünde resultiert im christlichen Verständnis aus einer willentlichen oder zumindest verführten Abkehr von Gottes Willen bzw. Heilsplan. Daneben bezeichnet der Begriff Sünde die einzelne verwerfliche und daher sündige Tat, die mit dem bösen Gedanken beginnt. Gedankensünden und Tatsünden folgen aus der durch Unglauben verursachten Trennung. Böse Worte, verletzende oder unwahre Äußerungen also sind nach biblischem Verständnis zu den Tatsünden zu zählen. Also, er sagt hier, ich denke, wir können ihm so zustimmen, was er hier gesagt hat. Er sagt hier, also ich sage immer, er ist natürlich irgendwie nur so eine Maschine, ne? Aber er sagt hier, es geht nicht nur um die Tat, es ist schon alleine der Gedanke. Der Gedanke ist schon Sünde. Es geht immer, ach, ich könnte doch mal. Das ist schon vorbei. Da haben wir schon gesündigt. Ja, aber ich habe doch nicht. Hast du mich das machen sehen? Nö. Habe ich jemals gelogen? Nö. Aber im Kopf, da habe ich vielleicht was für verrückte Gedanken gehabt. Die sehen die anderen nicht. Aber das muss uns bewusst sein, dass das schon Sünde ist. Ja, kommen wir zu Stufe 2. Sünde begehen. Ihr kennt euch doch bestimmt in den Sprichwörtern gut aus, ne? In so Redearten. Ne? Paul, wie heißt es? Wer schläft? Wer schläft angeblich? Nee, wer schläft, sündigt nicht. Angeblich nicht, ja. Neulich meinte auch jemand, da habe ich die Predigt gerne, meinte einer, ja, es kommt erst noch, wann Bohr schläft und kommt zweitens noch, wann was er träumt. Ja, okay, ne? Also, aber im Endeffekt können wir das unterschreiben, wer schläft, sündigt nicht. Das heißt, ich muss, um sündigen zu können, muss ich aktiv sein. Und beim Schlafen bin ich nicht aktiv, also rein theoretisch in dem Moment, wo ich in meinem Bett liege, die Augen zumache und schlafe, bin ich sündenfrei. Außer wenn ich vielleicht am Arbeitsplatz schlafe oder so, ne? Das ist vielleicht dann auch schon wieder Sünde. Ne? Gut, also das bedeutet, sobald ich morgens die Augen aufmache, geht es mit dem Sündigen los. Es gibt im Internet eine Statistik, wie oft ein Mensch am Tag Kontakt zur Sünde hat. Meistens ist es hier auf Lügen bezogen. Was meint ihr? Wie viel? Also mir sind die Augen so aufgegangen. So aufgegangen. Ich habe das auch hinterher weitergelesen. Also es ist ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja? Aber im Endeffekt 1200 Mal am Tag. Da geht es dann los, dass ich wach werde und sage meinem Nebenan guten Morgen. Das ist schon gelogen. Der Morgen ist gar nicht gut. Wie hast du geschlafen? Zweite Lüge. Interessiert mich gar nicht, aber ich frage trotzdem. Was hat der gut? Auch gelogen. Hat gar nicht geschlafen. Ja, also ihr seht, so völlig überspitzt läuft das durch. Ja, und das ging dann so durch den ganzen Tag. Zum Chef sagt, ich habe es nicht geschafft, ich habe keine Zeit. Nee, keine Zeit ist gelogen, ich habe keine Lust. Ja, oder aber ich werde erwischt mit einem Protokoll. Ja, habe ich gar nicht gesehen, das steht. Doch, ich habe es gesehen. Also ihr seht, ja, das zieht so einen richtigen Ballon damit sich. Bis zu 1200 Mal am Tag. Krass, ne? Sehr große Zahl. Gut. In 1. Petrus 5 sagt Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Kennt ihr den Text?
Ja.
Ja. Glaubt ihr, dass das so ist? Nein. Überlegt doch mal. Überlegt doch mal. Der Teufel hängt rum und brüllt? Jetzt mal als Löwe? Und wenn ich jetzt die Kinder frage, was machst du, wenn ein Löwe brüllt? Du Löwe, ich komm still weg! Der Teufel rennt doch nicht rum und brüllt. Also ich erlebe das immer wieder, auf einmal klettert der hier so hoch, sitzt mir hier auf der Schulter und flüstert mir hier komische Sachen ins Ohr. Nicht brüllt, flüstert, immer gleich. So kenne ich den Löwen, nicht brüllen. Ich habe selber erlebt im Urlaub, wir sind in Kenia gewesen, haben eine Safari gemacht und der Jeepfahrer, der war da mit Funk mit den anderen Jeeps verbunden in diesem riesen Park und dann sagt er auf einmal, oh, Löwe. Das war so ein Cabrio, der Jeep, ne? Und hier so, Löwe? Muss nicht sein, Löwe. Naja, okay. Er fährt dann dahin und da ist eine Mutter mit zwei Babys. War schön. Und er fuhr näher ran und er fuhr näher ran und er fuhr näher ran und die Mutter, die fauchte immer wilder und die knurrte immer wilder. Und dieses Bild habe ich vor Augen, wenn ich das sehe. Das heißt, im Endeffekt der Löwe brüllt, wenn er sich in Gefahr ausgesetzt fühlt. Aber nicht, wenn er Beute schlagen will. Wenn er Beute schlagen will, das haben wir doch im Fernsehen schon längst alle gesehen, dann schleicht er ganz leise umher, guckt und dann zack. Und so ist das auch. Wir brauchen nicht denken, wenn der Teufel kommt, dann werde ich das ganz laut hören, weil der klappert riesig laut mit der Haustür und dann klappert er laut mit der Wohnungstüre. Nee, so ist das nicht. Das ist ganz leise und auf einmal da. Es muss uns also wirklich bewusst sein, dass wir täglich gegen Satan, der ja die personifizierte Sünde ist, Sünde hat ja diesen Namen, Satan, Teufel. Das muss uns bewusst sein, dass wir tagtäglich mit ihm durch unser Leben im Alltag in Berührung kommen. Das Ziel des Teufels ist es ja, dass er im Endeffekt dann sagen kann zu Gott, hör mal Gott, kannst du mal bitte Fenster aufmachen vom Himmel? Guck mal raus. Guck mal, siehst du den Holger da? Siehst du? Guck mal. Guck mal, was der wieder macht. Ich habe es wieder geschafft. Im Endeffekt ist ja das Ziel des Teufels, uns in sein Team zu ziehen. Ja? Wenn wir uns so einen großen Fußballplatz vorstellen, dann haben wir hier einmal das Team Gott und da haben wir einmal das Team Satan. Und was will Satan? Dass sein Spielfeld voll ist und dass auf der anderen Seite so wenig wie möglich ist. Und das ist ein Kampf. Und da versucht er uns zu kriegen. Jakobus schreibt in seinem Brief, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut. Ich könnte ja jetzt mit dir spazieren gehen. Aber ich habe gar keine Lust. Geh alleine. Das ist schon Sünde. Ich weiß, du brauchst Begleitung. Ich weiß, du könntest Ansprache gebrauchen. Ich tue es nicht. Das ist schon Sünde. Also, bleiben wir dabei, wer schläft sündig nicht, bleiben wir dabei. Aber wir schlafen ja nicht den ganzen Tag, wir sind ja auch aktiv. Also lasst uns aktiv sein und nicht rumsitzen. Und dann kommen wir zu Stufe 3, Sünde erkennen. Erkennen, dass ich gesündigt habe. Ist uns das immer bewusst? Ich hörte in einer Gemeinde jemanden beten. Und vergib uns die Sünden, die uns nicht bewusst sind. Im ersten Moment habe ich gedacht, was jetzt wie? Ich krieg doch mit, wenn ich gelogen habe. Ich weiß die Wahrheit, ich weiß, ich habe das nicht erzählt, ich habe das anders erzählt, dann habe ich doch gelogen. Ja? Ich weiß, wenn an der Kasse die Frau gibt mir zu viel Wechselgeld zurück, ich stecke es ein und sage nichts, denke, oh, der Herr Liede, der hat genug Geld, dem ist das egal. Ja, dann habe ich gestohlen. Das weiß ich doch. Wie kann es denn sein, dass ich sündige und es gar nicht weiß? Das könnte so zwei Folgen haben. Zum einen, weil mein Gewissen an dieser Stelle schon ein bisschen abgestumpft ist und es nicht mehr diese Warnsignale sendet und sagt, hallo, 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 das ist nicht in Ordnung. Oder aber, weil es mir wirklich nicht bewusst ist. Kennt ihr noch diese Prielflaschen früher? Ja? Was war denn auf den Prielflaschen hinten drauf? Nee, da waren Blumen drauf. Und diese Blumen konnte man wunderbar aufkleben. Wir haben diese Blumen immer gesammelt. Wir hatten früher zu Hause in der Küche, das ist ja heute immer anders. Der Kühlschrank ist ja heute auch mit so einer Schrankplatte vorne vor, ne? War damals nicht, ne? Da war eine weiße Küche und mittendrin der weiße Kühlschrank. So, und die Mama war nicht da, der Papa war sowieso arbeiten und ich habe ja noch zwei Geschwister und wir drei hockten da so in der Küche und haben die vielen Blumen von der Prielflasche in der Hand. Also, was haben wir gemacht? Ihr könnt euch denken, ne? Genau, als Mama nach Hause kam, da der Kühlschrank nicht mehr aus wie immer, da sah der ein bisschen anders aus. Aber wir haben uns Mühe gegeben, dass es ordentlich aussieht, ne? Ja, gut, ein bisschen geschimpft, ein bisschen gelacht hat sie auch und irgendwie ging das so. Ja, und jetzt mussten die Aufkleber dann irgendwann, weil irgendwann fanden wir das ja doof, ne? Und dann mussten die Aufkleber irgendwann runter. Andi, was meinst du, wie kriegen wir die ab? Schlecht, ja, aber wie macht man die ab? Mit dem Radiergummi? Nee, Lüli, wie macht man die ab? Ja, die geht ja schon direkt so. Erstmal fängst du mit dem Finger an. Ne? Knibbeln! Knibbeln! Kofi, kennst du Knibbeln? Kennst du, ne? Kann man auch ein Pflaster, wenn es, ne? Kann man auch abknibbeln, ja? Knibbeln! So an einer Ecke anfangen. Ich nehme nicht ein Messer und schneide das so richtig raus. So ganz klein an einer Ecke fängt man an zu knibbeln. Knibbeln, 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 knibbeln. Es hört sich komisch an. Aber definitiv hat jeder von uns eine Lieblingssünde. Und das weiß der Teufel. Und das ist unsere Ecke, an der Teufel jeden Morgen neu anfängt zu knibbeln. Knibbel, 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 bis er uns irgendwann komplett abzieht. Ist ja so. Man muss so lange knibbeln, bis man so eine Ecke festhalten kann. Und dann zieht man an dem Aufkleber. Und genau das ist das Prinzip auch des Teufels. Er knibbelt so lange an dieser einen Stelle, bis er wirklich sagen kann, hey, jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihn abziehen. Abziehen im wahrsten Sinne des Wortes. Abziehen aus der Liste Gottes. Kann ihn auf meine Liste setzen. Wir haben da ein Beispiel in der Bibel. Der König David. Der hat gesündigt. Aber nicht zu knapp. Da war so das ganze Paket mit dabei. Lügen, Betrügen, Mord, Ehebruch, alles. Das ganze Paket in einer großen Geschichte. Und dann kommt der Nathan, der Prophet, dahin und der erzählt ihm eine Geschichte und erzählt ihm von einem, der Besuch kriegt und so viele Tiere hat, aber sagt, nee, ich nehme nicht ganz von meinen Tieren, die sind mir alle zu schade. Wenn mein Besuch Hunger hat, dann hole ich mir das Schaf vom Nachbarn. Der hat nur eins, aber ach, das ist egal, das hole ich mir. Und der holt das und der schlachtet das und setzt das seinem Gast hin und der Nachbar merkt das irgendwann und David ist außer sich und sagt, wow, was ist das für ein Mann? Der muss das vierfach ersetzen. Vier Schafe geben für ein Schaf. Und er tobt und er ist wütend. Der hat das gar nicht kapiert. Der hat es überhaupt nicht kapiert, dass er gemeint ist. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich kapiert hat, was er da in der Geschichte alles falsch gemacht hat. Und dann irgendwann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Ich? Ich hatte schon ewig lang keinen Besuch und ich habe auch meinem Nachbarn kein Schaf geklaut. Ich bin der Mann. Das ist nicht die Reaktion des David. Die Reaktion des David ist, er zerriss seine Kleider, er streute sich Asche aufs Haupt und er tat Buße. Also halten wir fest. Es ist meistens so, dass wir merken, wir haben gesündigt. Meistens. Aber nicht immer. Und dann kommen wir zu Stufe 4. Bereuen, dass wir gesündigt haben. Wir haben das ja gerade gehört. Was machte der David? Er zerriss seine Kleider und streute sich Asche aufs Haupt. Ja, habt ihr mal versucht, so ein Hemd zu zerreißen? Könnte ziemlich schwierig werden, wenn es oben an der Krawatte schon anfängt. So ein T-Shirt, das geht einfach. Ne? Haben das aber heute leichter. Wir brauchen uns nicht mehr unsere Sachen zerreißen. Und wir brauchen auch keine Asche nehmen und uns aufs Haupt streuen. Was brauchen wir? Nur beten. Ach nee, Moment. Das reicht nicht. Nur beten ist zu wenig, weil dann entschuldige ich mich ja nur bei Gott. Ich muss erstmal zu dem gehen, an dem ich gesündigt habe. Punkt. Ich glaube, da ist Kleider zerreißen und Asche auf den Kopf schauen einfacher, ne? Als zu dem anderen zu gehen und sagen, weißt du noch letzte Woche? Weißt du noch die super Geschichte, die ich dir erzählt habe? Die war so gar nicht, das war ganz anders. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ist gar nicht du. Wir müssen uns bei dem anderen entschuldigen, dass wir ihm irgendwie auf irgendeine Art und Weise uns an ihm versündigt haben. Und dann gehen wir zu Gott und sagen Gott, wir haben da was Schlimmes gemacht. Wie reagiert Gott auf Sünde? Wir können das sehr gut feststellen an der ersten Sünde, die überhaupt, naja, Entschuldigung, an der zweiten Sünde eigentlich, die passiert ist. Ja? Der Kain hat dem Abel ordentlich eins drüber gehauen. Aber ordentlich. Hat ihm so drüber gehauen, dass der gar nicht mehr aufgestanden ist. Und dann geht Gott hin und sagt, hör mal, Kain, wo ist dein Bruder? Gott wusste genau, was passiert ist. Wo ist dein Bruder? Das heißt, Gott geht hin und fragt eigentlich nach der Tat. Aber nicht direkt, indirekt. Wo ist dein Bruder? Mein Bruder? Sag mal, Gott, meinst du, der ist nicht alt genug? Muss ich immer noch Babysitter für den spielen? Der ist so alt, der kommt bestens klar, der schafft das schon alleine. Aber das ist nicht die Antwort, die Gott haben wollte. Und Gott fragt nochmal ganz klar nach, aber auch wieder, ohne die Tat selber anzusprechen. Warum hast du das getan? Gott weiß das, was wir getan haben. Und er spricht uns ganz klar an, warum hast du das getan? Und wie ist denn da das menschliche Prinzip? Das sehen wir so ein paar Seiten vorher, ne? So ein paar Seiten vorher lesen wir, dass Gott in den Garten kommt. Adam, ja, Gott, ich bin hier so ein bisschen versteckt. Wieso bist du denn versteckt? Ja, ich bin nackt. Wie, du bist nackt? Wer hat dir das denn erzählt? Hast du von der Frucht gegessen? Nein. Also ja, aber weißt du, die Frau hat mir gegeben. Ich bin ja gar nicht schuld. Die Frau hat mir gegeben. Und indirekt sagt er, hör mal Gott, du bist doch schuld. Was gibst du mir das Weib überhaupt? Weil du mir das Weib gegeben hast, deswegen habe ich genommen. Und dann geht's weiter. Dann sagt Gott zu Eva, ja, und was mit dir? Ja, also, klar habe ich gegessen, aber, weißt du, die Schlange, die hat mir das ins Ohr geflüstert, ich soll das machen. Und wieder heißt es, Gott, ich bin eigentlich gar nicht schuld. Du bist schuld. Erstens, was baust du den blöden Baum? Und zweitens, was baust du die Schlange? Wäre das beides nicht gewesen, hätte ich nicht gewusst. Aber trotzdem haben beide doch den freien Willen gehabt. Habe ich euch erzählt, dass ich jetzt eine Schlange habe zu Hause? Nein. Nee, die nicht, die wäre ein bisschen alt, die Schlange, so eine 6000 Jahre alte Schlange nicht. Nein, ich habe zum Geburtstag eine Königspython geschenkt bekommen. Die ist jetzt, nein, die ist jetzt 40 cm klein, ist so dick wie mein, also dick wie mein Daumen, macht gar nichts, ist ganz lieb, sitzt den ganzen Tag unter ihrer Wurzel. Ab und zu kriegst du eine lebendige Maus, so alle 14 Tage. Dann kämpfen die beiden kurz, das ist immer so ein einseitiger Kampf, ne, so 2 Sekunden. Guck mich so böse. Das ist Natur. Also ich bin das Natur. Ne? Macht gar nichts. Ist ganz harmlos. Und immer wenn ich mir die angucke, dann denke ich so, du hast die Sünde in die Welt gebracht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ist so, es steht in der Bibel. Es steht in der Bibel drin. Ja? Bitte? Die arme Maus, ja. Das heißt also, ich kann die Schuld, die passiert ist, immer weiterschieben. Ich finde immer jemanden, wo ich sage, ja, der ist schuld. Ja, der ist schuld. Und am Ende steht immer der Gleiche. Am Ende der Liste steht eigentlich immer Gott. Gott, du bist doch eigentlich selber schuld. Wieso hast du uns Menschen denn geschaffen? Hättest du uns da direkt weggelassen? Dann hättest du jetzt auch kein Palaver mit der Sünde. Gott, du bist schuld. Aber das ist keine wirklich echte Reue. Es ist auch keine wirklich echte Reue, wenn ich so im Vorbeigehen dem anderen, Entschuldigung, das ist keine echte Reue. Echte Reue ist, dem anderen in die Augen zu gucken Und dem anderen sozusagen durch die Augen durch in die Seele zu gucken und dem anderen zu sagen, das, was da passiert ist, das tut mir wirklich leid. Das bereue ich wirklich und ich verspreche dir, ich tue alles, dass das nicht nochmal passiert. Das ist es, was richtig ist. Und da finde ich, da haben die früher doch viel leichter gehabt, mit Kleider zerreißen, Asche streuen, da haben wir es heute viel schwerer. Stufe 5 ist Sünde vergeben bekommen. Das heißt also, wenn wir bei dem weitermachen, was wir gerade gesagt haben, ich bereue wirklich aufrichtig und ich bekomme dann vergeben, da geht das Herz auf. Da wird einem richtig leicht ums Herz. Danke. Eine riesen Last fällt von mir ab. Danke, dass du das für mich tust. Wie kommt das denn überhaupt, dass wir Sünden vergeben bekommen können? Das sagt Matthäus in Kapitel 26. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also Sündenvergebung ist nur durch Jesu Opfertod auf Golgatha möglich. Weil er Blut vergossen hat, können wir Sündenvergebung bekommen. Nur deswegen. Wie ich das eben schon gesagt habe, da gibt es zwei Teams, das Team Gott und das Team Teufel. Und in der Mitte eine Riesenkluft. Und wie kann ich jetzt, wenn ich wieder zum Team Gott hin möchte, wie kann ich diese Kluft überbrücken? Einfach, indem ich über die Brücke gehe. Und auf der Brücke, das können wir uns vielleicht so vorstellen, da liegt das Kreuz. Und wer über das Kreuz geht, der wechselt wieder in das Team Gott. In Römer 6 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Auch hier nochmal dick unterstrichen. Nur durch Jesus Christus ist es möglich, Sündenvergebung zu bekommen und dann das ewige Leben zu haben. Als der Christenverfolger Paulus von Tarsus kurz vor Damaskus ein Treffen mit Gott hat, im Laufe dieses Treffens blind wird, 3 Tage blind ist, kommt er zur Besinnung. Ihm war das gar nicht klar, was er da tut. Er dachte, das, was er macht, ist in Ordnung. Aber das war nicht in Ordnung. Und er ist sozusagen von Gott umgedreht worden. Dann kommt Ananias zu ihm und Ananias sagt, und jetzt? Was ist jetzt los? Was machst du? Steh auf, lass dich taufen, lass dir deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und ihr seht, hier sind 3 Dinge von ihm gefordert. Steh auf. Werd aktiv. Tu was. Sitz nicht einfach nur so rum, sondern tu was gegen die Sünde. Nächster Punkt ist, lass dich taufen. Lass dich taufen würde ich hier vielleicht so übersetzen, wechsel das Team. Geh über die Brücke rüber, geh in das andere Team. Du bist auf der falschen Seite. Geh darüber, wo du hingehörst. Und die dritte Sache ist, und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Pflege Kontakt zu Gott. Bete zu ihm. Diese drei Tipps bekommt der Paulus von Ananias. Und ich denke, das ist heute nach wie vor so. In Hebräer steht, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr denken. Nicht mehr denken. Das, was einmal verziehen ist, ist verziehen. Für immer und ewig. Und wir kommen zu Stufe 6. Und bei Stufe 6, da möchte ich wieder ein Sprichwort nehmen, aber ich baue mir das so ein bisschen um. Und zwar sage ich, wie Gott mir, so ich dir. Das heißt, ich bekomme Sünden vergeben und diese Sündenvergebung gebe ich wieder weiter. Ich finde das immer schön, wie das manchmal so an Sabbaten passt. Ne? Heute Morgen der Andachtszettel war ja genau das Thema. Ne? Muss ich sofort denken, so, hey, kann ich Stufe 6 auslassen in meiner Predigt? Brauche ich nur so einen Kalenderzettel, dann kann ich direkt zur Nummer 7 gehen. Ja? Da ist das nochmal ganz deutlich aufgebaut worden. Sündenvergebung. Was da alles kommen kann und was da alles kommen muss. Jesus sagt es im Mustergebet den Jüngern. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Das steht nicht, oder sagen wir so, es wird gesagt, wie wir vergeben denen, so vergibst du uns. Das heißt also, wenn ich nicht vergebungsbereit bin, dann kann ich von Gott auch keine Vergebung erwarten. Das heißt also, ich muss erstmal vergebungsbereit sein dem anderen gegenüber und dann sagt Gott, okay, du kriegst auch vergeben. Ja, und dann natürlich diese Frage von Petrus. Ne? Hör mal, Jesus, ich habe da meinen Bruder Andreas. Ne? Und der Andreas, der ist ein schwieriger Vogel. Bist du auch ein schwieriger Vogel? Nee, ne? Nein, hast du keinen Bruder Petrus. Ne? Genau, und Fischer bist du auch nicht, siehst du, dann kannst du das ja gar nicht sein. Hör mal, wie oft muss ich ihm eigentlich vergeben? Ist das okay, wenn ich ihm 7-mal vergebe? Wie würden wir das denn heute machen? Ich meine, wir machen uns in unserem Computer eine sogenannte Excel-Datei und dann schreiben wir da einfach jedes Mal einen Haken, wenn wir eine Vergebung gegeben haben. Ja, ich meine, wir können, vielleicht finden wir auch in unserem Handy irgendwo so einen Ordner, wo wir das anlegen können. Ja? Das ist der Vergebungsordner. Und nach 7-mal ist Schluss. So, 6. Mal vergeben, denk dran, nur 1-mal. Dann bist du vergeben, dann gar nicht mehr. Wir haben ja Glück, ne, dass hier gefragt wird nach meinem Bruder. Wer von euch hat keinen Bruder? Das ist, der brauchst du gar nicht vergeben, ne? Ja, aber du vergibst dann deiner Schwester alternativ dazu, ne? Ja, es wird nach einer einzelnen Person gefragt. Stell mal vor, der sagt, ja, wie oft muss ich denn der ganzen Menschheit vergeben? 7-mal? Ja, meine Güte, wie schnell ist das denn passiert, dass wir 7-mal irgendjemand irgendwie vergeben haben? Und dann? Vergebungsbereit losleben? Kann doch nicht sein. Und Jesus sagt, nein, 7-mal? Nein, das reicht nicht. 70-mal 7-mal. 490-mal. Das wird aber eine große Excel-Datei, da werden aber viele Striche gezählt. Naja, aber irgendwann könnte es ja sein, dass das voll ist. Und dann? Ganz ehrlich, niemand von uns macht sich doch wirklich die Mühe und zählt, wie oft habe ich dir jetzt vergeben. Wie oft habe ich meinem Bruder vergeben? Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Es ist mir wirklich sehr ehrlich egal. Und wenn wieder was ist, dann verzeihe ich ihm wieder und das ist einfach, ist ja einfach so. Dann fange ich wieder von vorne an, genau. Dann sage ich, oh Mist, verzählt, ich fange wieder bei Null an. Genau. Wer will das nachhalten? Wie oft habe ich den Menschen vergeben? Eine unmögliche Aufgabe. Und Stufe 7. Stufe 7 ist eigentlich die schwierigste Stufe von allen. Weil Stufe 7 ist das, was Jesus der Ehebrecherin gesagt hat. Ja? Sie haben eine Frau auf frischer Tat erwischt beim Ehebruch, schleppen sie zu Jesus. Es ging eigentlich gar nicht um die Frau. Die Frau war nur Mittel zum Zweck. Die wollten Jesus mal wieder eine Falle stellen. Hebt er das mosaische Gesetz auf? Hamsen. Macht das anders, lässt das einfach laufen? Hamsen. Also, eigentlich eine Situation, wo Jesus nur verlieren kann. Die schleppen die Frau dahin und ihr kennt die Geschichte selber, auf einmal ist keiner mehr da. Nur noch die Frau und Jesus. Und was sagt Jesus zu ihr? So geh du nun und sündige hinfort nicht mehr. Das ist ja gar kein Problem. In dem Moment, wo wir ihr vergeben bekommen haben, oder wo wir vergeben haben, ist ja dieses Hochgefühl da. Ach, die Sünde kann mir jetzt nichts mehr. Hallo, hast du gesehen, gebetet, entschieden, zack, bumm, fertig. Jetzt schaffe ich es. Jetzt lebe ich sündlos. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht alleine. Der Kampf mit dem Teufel ist täglich. Und wir können wirklich nur jeden Morgen Gott darum bitten, dass er uns die Kraft gibt, dagegen anzukämpfen. Und wir können Gott wirklich nur um die Weitsicht bitten, dass wir merken, wo die Sünde mal wieder anfängt, an unserem Aufkleber zu knibbeln. Weil wirklich, wir kriegen das manchmal nicht mit. Das ist wirklich das Problem. Also jeden Tag neu den Kampf wieder aufnehmen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist. Wir brauchen auch nicht denken, naja, der Teufel kriegt das ja mit, wie nah ich bei Gott bin. Ne? Ich gehe jeden Sabbat in die Gemeinde, ich bete jeden Tag, ich kriege den 10. Dienstag hin. Ich bin so nah an Gott, ich sitze quasi auf deinem Schoß. Teufel, merkst du nicht, wie uninteressant ich für dich bin? Da kann ich nur sagen, schlagt die Bibel auf, lest euch das Leben Jesu durch. Und selbst Jesus ist vom Teufel versucht worden. Er hat nicht mal versucht, vor Jesus halt zu machen. Er hat sogar versucht, den rumzukriegen. Also definitiv müssen wir uns gar nicht der Illusion hingeben, dass ich sage, ach, ich muss einfach nur ganz viel beten, ich muss nur einfach ein ganz super heiliges Leben führen, dann kommt der Teufel nicht mehr. Der wird immer kommen. Der wird immer kommen und immer versuchen, euch rumzukriegen. Also vielleicht zusammenfassend ist es für uns interessant zu wissen, was ist Sünde? Und wir sollten vielleicht versuchen, sie zu meiden. Falls es uns nicht gelungen ist, hoffe ich, dass wir erkennen, dass wir gesündigt haben und dass wir bereit sind zu bereuen. Dass wir auf Vergebung warten und bereit sind, Vergebung zu geben. Und dass wir anschließend jeden Tag neu den Kampf gegen die Sünde aufnehmen. Was schreibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus? Ich habe mit vollem Einsatz gekämpft, jetzt ist das Ziel erreicht, ich bin Christus im Glauben treu geblieben. Möge das auch das Motto unseres Lebens sein. Amen.